freue mich, dass ich bei euch sein darf. Das letzte Mal, als ich hier war, war eine Mitgliederversammlung, glaube ich, oder ein Gemeindeforum. Und ich freue mich, dass ich heute euch auch mit der Predigt dienen darf. Ich habe euch noch passend zur Einleitung oder zum Thema auch Hirte sein was mitgebracht. Müssen wir mal gerade mal gucken und im Wechsel hinbekommen. Denn ich wollte euch einen Hirten vorstellen, der ein bisschen ein ungewöhnlicher Hirte ist. Ab und zu begegnet uns hier in Deutschland noch ein Hirte, aber meistens ja eher selten. So. Aber wir haben einen in die Mission geschickt und der ist ein echter Hirte und der weiß, was er tut, was er macht. Den habe ich jetzt aktuell besucht, genau. Das ist ein ganz frisches Bild aus Lesotho. Und ich lasse ihn gleich selber nochmal zu Wort kommen. Das ist Tobias Reuf, arbeitet schon seit mehreren Jahren unter den Hirten von Lesotho. Und es ist auf der einen Seite, sieht es recht idyllisch aus, wenn man das so sieht. Ja, irgendwie wollen wir heute nicht so gemeinsam. Sieht ein bisschen idyllisch aus. Jemand sagte zu mir, ja, das hat ja was mit Kontemplation zu tun, da kommt mehr so zur Ruhe, zur Stille, na, so mal runterfahren und so. Und da denke ich, ja, das ist auch nur so aus unserer Brille, aus unserer Sicht. Wenn man aber dort oben auf 3000 Metern Tag ein, Tag aus lebt, unter einfachsten Bedingungen, und ihr werdet gleich sehen, was das bedeutet, dann hat es nochmal eine ganz andere Dimension. Aber ja, man kommt tatsächlich zur Ruhe. Allerdings muss ich auch sagen, auf 3000 Metern mit der großen, weiten Welt vernetzt zu sein, war überhaupt gar kein Problem. Ich saß da auf 3000 Metern mit meinem iPad und habe dann einwandfreie Funkverbindung gehabt und konnte meine E-Mails bearbeiten. Das war so ein bisschen komisches Erlebnis auch für mich. Auf der anderen Seite hat es mir natürlich geholfen, meine Zeit auch irgendwie auszunutzen. Aber wir lieben es, weltweit unterwegs zu sein und dem Reich Gottes zu dienen. Wir sind inzwischen in über 25 Ländern unterwegs, Tendenz steigend. Wir haben ja jetzt aktuell, ich weiß nicht, habt ihr den Kalender bekommen? Ist er noch rechtzeitig angekommen bei euch? Nein? Ich habe einen Karton noch dabei, kein Problem, den holen wir nachher. Yusuf, bitte nachher gleich aus dem Auto holen. Ich habe noch einen Kalender dabei, wir sind aktuell in 28 Ländern vernetzt, aktiv und schicken Leute ins Ausland, aber vernetzen uns auch und haben Partner so auf der ganzen Welt, ganz frisch nach Äthiopien ein Ehepaar ausgesandt. Nächste Woche geht ein Ehepaar nach Laos. Wir planen, ein Ehepaar nach Kambodscha zu schicken. Wir sind in Kontakt mit einem jungen Mann, so richtig jung ist er jetzt auch nicht mehr, aber Single auf alle Fälle und Mitte 30 und möchte gerne in der arabischen Welt dienen, möchte gerne langfristig im Irak arbeiten. Und so sind wir da ganz spannend unterwegs, ganz interessante Prozesse auch für uns als Missionsarbeit. Und ich möchte mich einfach bedanken, dass ihr auch mitmacht an unserer Aktion, auch wenn das Geschenkband jetzt hier ein bisschen die Schleife abgerutscht ist, dass ihr mitmacht. Das größte Geschenk und die Auflösung kommt morgen, soweit ich weiß. Genau. Also ich zeige euch jetzt den Film von Tobias. Das ist noch eine Rohfassung. Ich habe den gestern aus Reihen bekommen, aber ich dachte, es passt zum Thema. Und deswegen seht es ein bisschen nach, aber das ist sehr beeindruckend. Okay, kriegen wir einen Ton?
Und seit 2014 bin ich hier in Lesotho, arbeite unter den Hirten in Lesotho. Und mein oder unser Anliegen, gemeinsam mit meinem Teamkollegen, ist, dass die Hirten Lesotho von der frohen Botschaft hören. Dass das, was uns Gott offenbart hat, dass wir die Hoffnung, die wir in uns tragen, einfach an die Hirten weitergeben können. Wir wollen einfach sehen, wie aus Hirten von Tieren Hirten von Menschen werden. Und seit 2014 wohne ich unter den Hirten meistens 3 Wochen pro Monat. Ich teile mein Leben mit ihnen. Wir machen alles zusammen. Ich versuche mich, soweit es geht, an ihr Lebensstil anzupassen, soweit es geht, mit alles zu machen, was sie zu machen. Und nach einigen Jahren, wo ich schon mal auch merke, meine Bemühungen tragen in gewisser Weise Frucht. Unser Haupthandwerkszeug, was wir hauptsächlich damit arbeiten, sind 31 Bibelgeschichten. Das sind 31 zentrale Geschichten aus der Bibel oder Ereignisse aus der Bibel, von der Schöpfungsgeschichte über das Leben von Jesus, seinen Tod und Auferstehung, dann bis in die Zeit aus der Apostelgeschichte der ersten Gemeinden. Diese Geschichten wurden von Hirten erzählt. Das ist eine Art Bibel von Hirten für Hirten. Der eigentliche Wert der Bibel wurde beibehalten, aber eben in so einer Sprache, dass die Hirten das verstehen können, in ihrem Kontext verstehen können. Und unser Anliegen ist eben, dass diese entlegene Bevölkerungsgruppe vom Evangelium erreicht wird, dass Jesus auch ihnen die Hoffnung fürs Leben sein kann. Und für uns ist schön zu sehen, ja, wie selbst in diesen entlegenen Gebieten Jesu Liebe in die Herzen der Hirten vordringt und ihr Leben verändert.
Gott hat Tobias vorbereitet für diesen Dienst, der für mich einzigartig ist. Er ist als Single unterwegs, schon seit mehreren Jahren. Eigentlich ein ausgebildeter Grundschullehrer, hat also das Lehramt, das hat auch die Prüfungen alle abgelegt. Dann hat er noch einen Masterabschluss in der sozialen Arbeit obendrauf gesetzt. Und jetzt arbeitet er in einem Umfeld mit Menschen, die weder lesen noch schreiben können. Sind wir wieder bei der Grundschule. Wenn die Kinder in die erste Klasse kommen, manche können das ja schon alles, ne? Aber die meisten können halt doch noch nicht lesen und nicht schreiben. Aber auch über Geschichten zu erzählen, dass Jesus sie liebt, dass Jesus für sie gekommen ist, dass sie wertvoll sind, dass sie bedeutend sind, dass sie wichtig sind, dass gerade auch Jesus an sie denkt. Und dass Hirten, ich würde mal sagen, Hirten auch einen besonderen Platz in Gottes Herzen haben. Das ist eine echte Botschaft, die gelebt wird, nicht nur erzählt wird, sondern vor allem gelebt wird. Man braucht sehr viel Zeit. Man muss sich allem stellen, was so ein Hirtenleben mit sich bringt. Man kriegt genauso auch die Rüge vom Viehbesitzer, wenn irgendwo mal ein Schaf verloren geht. Aber auch sie müssen den Schafen hinterhergehen. Die müssen echt Schafe suchen, wenn dann eins verloren geht. Und da steckt ganz viel Glaube und auch Dynamik drin. Und plötzlich fängt Gott an, auch solche Dinge wie ein verlorenes Schaf zu verwenden, um den Hirten etwas beizubringen, nämlich, dass Gott für sie ist, dass Glaube wirkt und auch ganz praktisch hilft. Für mich nach wie vor beeindruckend, ich war jetzt erst im November dort, wir waren eine Woche dort, nur ganz kurz, viel zu kurz für meine Begriffe, aber viel zu lang, um dort oben zu sein, auf 3000 Meter. In der Hütte, die ihr gesehen habt, dort, da haben wir drin geschlafen. Da ist nicht viel Platz. Man leidet auch etwas unter Rauchvergiftung, denn die haben keinen Kaminabzug, so wie wir das alles kennen. Ne? Ihr habt ja hier auch noch die richtige Firma am Start. Also wer da ein Problem hat, der weiß, wo er hingehen kann. Aber da wird einfach Feuer gemacht in dieser Steinstrohhütte. Und der Rauch, der steigt bis unter das Dach und dann kommt er ganz langsam wieder runter und wärmt natürlich die Hütte auch auf. Das wird dann so bis zum Abend, zum 10 wird Feuer gemacht. Dann ist schön warm bis zur Nacht. Das Ungeziefer, das wird auch abgetötet auf diese Weise. Und wenn man Räucherfleisch machen will, gibt es auch die Möglichkeit, dies zu machen. Aber wenn du eine schwarze Lunge bekommen möchtest, dann bist du auch im richtigen Fleck. Ja, weil da wird nur grünes Zeugs irgendwie verbrannt. Und dann sitzt man dann da drinnen. Natürlich ist es schön warm an der Flamme, aber ich habe die ganze Zeit gehustet, das kann ich euch sagen. Und tagsüber hat sich dann meine Lunge wieder erholt, na, an der reinen, schönen Bergluft. Das war dann die andere Seite. Auf was ich hinaus will, schlussendlich ist einfach ist für mich beeindruckend, dass jemand sich auf diese Art und Weise rufen lässt, um Menschen zu dienen. Und für mich ist das ein Vorrecht und macht mir auch in gewisser Weise stolz, dass wir als Volksmission an diesem Plan Gottes einen Teil spielen dürfen. Dass wir als Volksmission Menschen in diese Berufung freisetzen dürfen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Beispielen. Ich möchte euch mitnehmen in einen Bibeltext. Und wenn ihr den Bibeltext mit mir so lest, dann denkt ihr sicherlich eines. toller Text für einen Sonntagmorgen-Predigt-Gottesdienst hier. Da heißt es, das sind die Nachkommen Sems nach ihren Stämmen, Sprachen, Gebieten und Völkern. Von diesen stammen die Völker ab, die sich nach der Flut auf der Erde ausbreiten. Mein erster Eindruck war, als ich den Text nochmal so verinnerlicht hatte, was hat der mir zu sagen? Nichts. Gar nichts, oder? Geschichte irgendwie, ja, Sem habe ich schon mal gehört. Ja, irgendwo Noah-Zeit, da in der Ecke. Ich habe für mich etwas anderes entdeckt, nämlich einen Ausgangspunkt, dass ich für mich nochmal ganz neu erkannt habe, Gott ist souverän in seinem Handeln in der Menschheitsgeschichte. Wir sagen immer wieder oder wir beten es auch, Gott ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja, das klingt noch nicht so ganz überzeugt im Chor hier, aber das kriegen wir heute bestimmt auch noch mal zwischendrin mal hin. Aber wir glauben das ja auch wieder, wir beten das gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist dasselbe. Und dann lese ich so eine Bibelstelle und denke drüber nach, ja, was ist er denn jetzt? Derselbe? Gestern? Okay, ist eine Geschichte aus dem Gestern. Ganz oft konzentrieren wir uns so auf diese Aspekte Gott von gestern. Gott der Geschichte. Wir sind begeistert von Gottes Geschichte, von Gottes großartigem, gewaltigem, allmächtigem Handeln, auch von seinem Eingreifen. Wir lesen tolle Geschichten, die wir sogar gut verpackten Kindern weitergeben, obwohl sie eigentlich, wenn wir sie mal im eigentlichen bildlichen Kontext sehen, eigentlich ziemlich brutal sind. Wenn es um Krieg geht, aber trotzdem Gott zu seinem Volk steht, wenn Gott sein Volk rausholt und durchs Meer führt und dann sie sicher rüberkommen und der Rest ertrinkt. Das ist mal die verkürzte Story. Ich bin froh, nicht dabei gewesen zu sein und ich wäre noch froher gewesen, auf der israelitischen Seite gewesen zu sein und nicht auf der ertrinkenden Seite. Aber wir sehen Gottes gewaltiges Handeln in ganz, ganz vielen Geschichten. Aber wenn wir, ich sage jetzt mal, Gott nur so auf diese Geschichten ein Stück weit reduzieren, dann fragen wir auch zu Recht, Gott, wo ist dein Wirken heute? Dieser Gott der Geschichte, wo bist du denn heute? Wenn ich nur Gott als den Gott der Gegenwart sehe, dann gehe ich so ein bisschen der Frage nach, was hat es mit mir, mit meinem Heute zu tun, mit meinem Hier und Jetzt, was bringt es mir? Ich weiß nicht, ob ihr diese Frage auch schon mal irgendwo gehört habt, was bringt es mir? Dann sagst du erstmal nichts, okay, dann ist es nicht für mich relevant. So eine typische Frage unserer Zeit, was bringt es? Haben wir einen sofortigen Nutzen davon, dann könnte es vielleicht doch nochmal relevant sein. Aber es gibt ja auch den anderen Aspekt, und das ist natürlich ein schöner Aspekt, Gott der Ewigkeit. Was für ein Wort, also man kann ja schnell sagen Ewigkeit, ne? Aber man kann ja auch Ewigkeit sagen und kann da auch eine gewisse Betonung reinlegen und einfach auch nochmal diese Dimension, die sich sowieso nicht gedanklich fassen lässt, mal zum Ausdruck bringen. Ewigkeit. Alles, was zählt, wenn ich nur einen Gott der Ewigkeit sehe, dann ist es, alles was zählt, ist einfach nur die Ewigkeit. Alles, was in der Zukunft liegt. Zukunft ist entscheidend. Und die Fragen des Heute oder die Schwierigkeiten im Heute, die werden dann immer mit der Zukunft beantwortet. Kennt ihr das? Ja, Gott wird mal alle Tränen abwischen. Was für ein gewaltiges Bild. Es wird kein Leid, keine Trauer mehr sein, kein Tod mehr sein. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Es wird gewaltig sein, dieses neue Jerusalem. Jesus sagt, ich gehe voraus, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Wir sind eingeladen am Hochzeitsmahl, an diesem großartigen Fest. Tolle Bilder. Aber es sind alles Bilder der Zukunft, oder? Und wenn du so mittendrin steckst, dann hilft es manchmal nicht so arg viel. Wenn du mittendrin steckst in der Trauer, was bringt es dann? Ja, natürlich, es ist tröstend. Aber wer tröstet mich im Hier und im Jetzt und im Heute? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann vereinigt Jesus auch gerade diese drei Aspekte. Gott der Geschichte, Gott der Gegenwart und Gott der Ewigkeit. Alles in einem. Er ist dasselbe gestern, heute und Ewigkeit. Alles in einer Person. Aber was hat jetzt doch nochmal dieser Vers mit mir zu tun? Schon eine berechtigte Frage. Ich spanne mal einen kleinen Bogen. Ich möchte euch so ein Bild zeigen. Ich kann mit Zahlen relativ viel anfangen, auch mit Statistiken, obwohl Statistiken immer nur das sagen, was sie sagen sollen. Von daher ist es immer ganz interessant, was sie sagen. Aber das sieht eigentlich ein ziemliches Wirrwarr aus, oder? Lauter Pfeile, wenigstens haben sie noch mal ein paar Farben reingebracht. Aber wenn ihr euch mal so ein bisschen auf die Mitte konzentriert, zeige euch das mal hier. Schau mal hier, da ist Europa. Was diese Statistik sagt, die schon 11 Jahre alt ist, sagt, dass innerhalb von Europa 31 Millionen Menschen unterwegs sind. 31 Millionen Menschen. Hallo? Nicht ganz die Hälfte, ein bisschen weniger wie die Hälfte wie von Deutschland, von unserer Bevölkerung. Stell dir mal vor, die Hälfte unserer Bevölkerung würde ständig innerhalb von Deutschland unterwegs sein. Aber was für eine Massenbewegung, oder? Innerhalb von Europa 31 Millionen Menschen sind unterwegs. Das hat was mit Migration zu tun. Und die Ursachen sind ja so vielseitig und so vielschichtig. Es gibt nach wie vor Kriege in unserer Welt. Menschen machen sich auf den Weg, um für eine bessere Zukunft alles auf sich zu nehmen, alles zu riskieren, sogar ihr eigenes Leben zu riskieren. Manche wollen fliehen, weil sie nicht kämpfen, weil sie nicht kriegerische Auseinandersetzungen haben. Der Kampf der Religionen auch miteinander führt zu ganz schlimmen Verwerfungen. Und dabei schreibt Gott souverän seine eigene Geschichte. Manchmal ist es so zum Angst bekommen. Es geht auch durch unsere Gesellschaft. Immer wieder Angst, das Thema Angst. Angst vor Veränderung, Angst vor so einem riesigen Wandel. Als in Spanien die Bauwirtschaft runterging, mal so ein ganz kleines Beispiel, da haben sich ganz, ganz viele Rumänen plötzlich auf den Weg gemacht, die vorher von Rumänien nach Spanien gegangen sind, um dort auf dem Bau zu arbeiten. Weil es aber dort dann keine Arbeit mehr gab, haben die ihre Koffer gepackt und sind dorthin gegangen, wo es wieder Arbeit gibt. Und plötzlich sind die bei uns in Deutschland gewesen. Also Rumänen sind ja schon immer mal wieder bei uns in Deutschland gewesen, aber plötzlich kamen wirklich massenhaft Menschen mit rumänischem Staatsbürgerschaft plötzlich zu uns. Und das Schöne ist, dadurch wachsen einfach rumänische Gemeinden wie Pilze, überall. Ist voll schön, voll gut. Und sie bringen den Glauben auch mit sich, da hat es schon was. Aber es verändert ständig sich irgendetwas, auch auf unserer Welt. Und die Frage ist manchmal, wie gehen wir denn damit um? Natürlich kann ich mit Angst an die Sache reingehen, aber ich glaube, als Gläubige und auch als Christen haben wir eine ganz, ganz andere Identität, der wir nachfolgen. Christus-Identität. Es ist nicht nur mein menschliches Sein, was ich irgendwie noch bin und das meine Identität als Staatsbürger aus Deutschland oder so weiter, ne? Sondern ich habe eine ganz andere Perspektive. Und ich glaube, auch Gläubige müssen wir das immer wieder verstehen, dass es ein souveränes Handeln Gottes gibt. Und weil ich ein Kind Gottes geworden bin, habe ich eine Kind Gottes Identität. Deswegen sind die Aspekte des Reiches Gottes sehr so wichtig, auch für uns, dass wir die verstehen und nachvollziehen. Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wow, was für eine Antwort auch auf unsere heutige Zeit, auf unsere Gesellschaft, wo Menschen aufstehen, um Menschen manche Dinge abzusprechen, selbst das Menschsein abzusprechen. Ich bin im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich Charismatische Missionen und wir haben unter diesem Dachverband eine Arbeit, das Weltwärtsprogramm. Das ist ein staatlich gefördertes Programm für junge Leute, die ein Jahr ins Ausland gehen wollen und sich sozial engagieren wollen. Tolle Sache. Wir schicken jedes Jahr 60 Leute raus, von 180 Bewerbern können wir nur 60 rausschicken. Aber es ist eine richtig geniale Sache. Und was es auch gibt, ist ein Incoming-Programm. Heute muss ja alles Englisch sein, selbst beim deutschen Staat. Deswegen heißt es Incoming-Programm, also die Leute, die reinkommen zu uns. Jetzt haben die von der Arbeitsgruppe da weltwärts haben dann sich entschieden, wir nehmen jemand aus Mosambik und holen den nach Deutschland. Ein Mädel aus der Mongolei, holen die nach Deutschland. Und der junge Kerl, der von Mosambik gekommen ist, fällt natürlich auf, dass er Mosambikaner ist. Er kommt aus Afrika und in Afrika haben sie nicht so ganz so eine helle Farbe wie wir. Und der ist in eine soziale Arbeit in den Osten von Deutschland gekommen. Ja, die Ersten sagen schon, ach du Schande, genau, das ist nämlich passiert. Er musste nämlich erleben, was es heißt, plötzlich Rassismus zu erleben. Hey, ich bin hierher gekommen, um hier zu dienen, um euch zu helfen. Ich will gar nichts von euch. Ich will euch einfach nur dienen. Ich arbeite in einem sozialen Projekt hier in eurem Deutschland. Ich helfe einfach mit. Den haben sie aus dem Bus rausgeschmissen. Aus einem öffentlichen Bus. So weit weg ist das gar nicht alles so von uns. Und deswegen glaube ich, dass es auch immer wieder gut ist, welche Perspektiven wir einnehmen, welche Antworten wir geben, auch in unserer heutigen Zeit. Und das nicht aus Angst heraus, nicht angstgesteuert zu sein, sondern aus unserer Christus-Identität, aus unserer Kind-Gottes-Identität, mit einem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So, jetzt habe ich schon einen weiten Bogen gespannt, darauf möchte ich aber trotzdem nochmal auf den ursprünglichen Text zurückkommen. Was hat das jetzt alles so mit uns zu tun? Warum erzähle ich euch das Ganze alle? Weil ich davon überzeugt bin, dass Gottes Herzschlag in diesem Vers zum Ausdruck kommt. Ich habe es hier nochmal so im Gelb ein bisschen untermalt. Das sind die Nachkommen Sems nach ihren Stämmen, Sprachen, Gebieten und Völkern. Stämme, Sprache, Gebiete, Völker, das ist ja schon nochmal interessant. Wir reden hier, das ist die Zeit nach der Sintflut und noch vor dem Turmbau zu Babel. Also die meisten wissen das mit Turmbau zu Babel, da kamen dann die großen Sprachen, dann irgendwie Verwirrung damit rein und dieses riesige Durcheinander und dass die sich dann irgendwie doch mal ganz neu sortiert haben. Aber schon davor, dazwischen gab es irgendwie sowas wie Stämme. Es gab Völker, es gab Sprachen und es gab Gebiete. Also die Leute haben sich irgendwie schon immer gruppiert, keine Ahnung. Aus welchen Gründen auch immer, aber sie haben es immer irgendwie gemacht. Ja? Stämme, das ist für mich so ein bisschen biologisch. Ich gehöre zu einem Stamm dazu. Ich meine, jetzt hier, wir sagen jetzt nicht mehr zu dem Stamm der Franken oder zu dem Stamm der Bayern oder der Württemberger oder so. So reden wir ja heute nicht mehr. Ne? Aber in ganz, ganz vielen Teilen dieser Welt ist die Stammeszugehörigkeit nach wie vor eine riesig große und wichtige Sache. Erst gestern saß ich mit dem Bundestagsabgeordneten Herrn Ginger von unserem Landkreis zusammen mit unserem Missionars-Ehepaar Walliser, der Jonas und der Rita. Und Rita kommt ja aus Uganda und sie erklärte dann dem Herrn Ginger mal so, wie denn das eigentlich ist in Uganda, dass es da eben nicht nur eine Sprache gibt wie Englisch, sondern dass es nach wie vor ganz, ganz, ganz viele Stämme gibt. Und jeder Stamm so seine eigene Sprache dann auch noch spricht und irgendwie, aber auch jeder Stamm so seine eigene Kultur hat. Und da denke ich auch nochmal ganz klar zurück, Kultur, da gibt es einfach Sitten, Gebräuche, Riten, vielleicht sogar religiöses Verständnis, was da mitschwingt. Und Gebiete ist ja klar, das hat ja auch viel mit Geografie zu tun. Leute haben sich schon immer irgendwie zusammengetan. Und wenn man so diese Bibelstelle im Kontext sich nochmal anschaut, dann stellt man fest, dass eigentlich hier 70 verschiedene Gruppen unter diese Rubrik zusammengefasst werden. Also das ist so der Überbegriff Stämme, Sprachen, Gebiete und Völker. Und insgesamt hat man 70 aufgezählt. Na, ich bin jetzt nicht so der Freak für Zahlen und da zu viele Bedeutungen reinzulegen, aber diese Zahl 70 steht schon auch so ein bisschen wie für Vollkommenheit. Alles ist vorhanden, alles ist klar, das ist, wenn du selber nachzählst, na, alle Scheine sind noch da, ja, sind noch alle da. Oder wenn du deine Kinder zählst, da sind 1, 2, 3, 4, naja, meistens sind es ja nur 1, 1 bis 1 kann jeder zählen, das ist ja kein Problem mehr. Alle da, alles vorhanden. Und wenn ich das nochmal so übertrage, auch auf diese Bibelstelle 70 mit dieser Zahl verbinde, hey, da passt ja alles zusammen. Also es ist irgendwie alles vorhanden. Da sind alle Stämme da, sind alle Völker da, sind alle in ihren Gebieten irgendwie eingeteilt. alles okay, alles perfekt. Und dann macht Gott irgendwie was ganz Komisches. Dann nimmt er Kontakt mit diesem, damals hieß er noch Abraham, aber ich sage jetzt immer Abraham. Er nimmt mit dem Abraham Kontakt auf. Er fängt an, mit ihm zu reden und seine eigenen Pläne mal so ein bisschen so auszulegen. Und an einer Stelle sagt er, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich euch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ich finde vor allem den letzten Satz finde ich ganz gut. Hey, alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Ja, Segen ist immer gut, oder? Ja, was Gutes zu bekommen, ist schon mal klasse. Wir haben gedacht, ja, was bedeutet eigentlich so der Segen, gesegnet werden? Nach menschlichem Ermessen, also meinen Kategorien gedacht, da würde ich mal sagen, das hat vor allem mit Einfluss und mit Macht zu tun. Ja, mein Einfluss, mein Machtgebiet erweitert sich, mein politischer Einfluss nimmt zu. Ich habe ein größeres Wissen vielleicht angesammelt. Ich bin überlegener anderen gegenüber. Ich habe mehr Reichtum. Das sind so die Maßstäbe, die ich vielleicht dann auch nochmal so anbringen würde, wenn ich sagen würde, oh, ich werde dich zum Segen setzen. Aber für mich zeigt sich der Segen, vor allem jetzt aus biblischer Sicht, wenn wir uns das auch mal auch anschauen, der Segen der Völker zeigt sich an ganz anderen Stellen und nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Denn wir wissen aus Abraham, ging das Volk Israel hervor und da spricht dann auch Gott, ich mache dich zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Zum Licht für die Völker. Und ich finde es interessant, deswegen habe ich es auch hier nochmal angedeutet, Licht für die Völker. Ich setze dich zum Segen für die Völker. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und es zeigt, wo der Herzschlag Gottes ist. Im Maleachi, da lesen wir, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name bei den anderen Völkern verehrt. Ich weiß nicht, kennt ihr das Lied noch? Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang? Ja, genau. Ja. Mit minus 9 Monaten konnte ich das Lied schon singen. Was ist aber im Mittelpunkt? Unter den Völkern. Jesus, einer der tollsten Geschichten, finde ich, wo mal so ein bisschen da richtig Action reinkommt, ja, ist die Tempel aus, die Tempelreinigung oder wie man sagt, ja, also wo er die ganzen Leute da raus hat, eine Geißel gemacht, also eine Peitsche gemacht und hat dann mal so richtig losgelegt, ne? So, Tische umgeschmissen, mal so richtig hier auf den Putz gehauen. Passt eigentlich nicht so ganz zu Jesus. Ne? Ist ja immer der Sanftmütige und der Heilende und so weiter. Aber da gingen ja echt die Pferde mit ihm durch, müssen wir ja schon mal sagen. Da kam so ein heiliger Zorn über ihn, wenn es so was gibt. Aber der Grund dafür war, dass er gesagt hat, mein Haus soll ein Bethaus für wen? Für die Völker sein. Aber nicht nur für die Nachkommen Abrahams, sondern für die Völker. Und Jesus sagt auch im Evangelium des Lukas, und es werden kommen vom Osten und vom Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und es zeigt für mich so diese Dynamik, die da vorhanden ist, die sich durch die Zeitgeschichte der Bibel einfach Stück für Stück fortsetzt. Von diesem Gott, wo wir vorher gesagt haben, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und es werden kommen. Wer wird kommen? Ha, vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen. Man könnte jetzt sagen, ja, das Volk Israel wird ja wieder gesammelt in Jerusalem und so weiter. Nee, aber der Kontext hier ist doch eigentlich ein ganz anderer. Es werden kommen. Die Völker. Sie werden kommen in Gottes Gegenwart. Sie werden sitzen am Tisch im Reich Gottes. Und Apostel Paulus, und da komme ich wieder zu unserer Christus-Identität zurück, die ich vorher schon genannt hatte. Da Da heißt es, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig zu diesen allen, aber zieht die Liebe an, die das Band der Liebe der Vollkommenheit ist. Um was geht es hier eigentlich? Es geht um meine Christus, Kind Gottes Identität. Wer bin ich denn? Wer bist du? Natürlich sagen wir einander und sprechen das einander, du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter des Herrn, du bist ein Sohn Gottes. Und es sind schöne, wunderbare Bezeichnungen, aber es bedeutet auch, hey, ich habe eine ganz neue Identität. Natürlich bin ich der Dirk, natürlich habe ich einen deutschen Pass, natürlich wohne ich in der wunderschönsten Stadt in Deutschland, die nennt sich Bietigheim-Bissingen, kaum auszusprechen, wenn man nicht einen langen Atem hat. Natürlich, aber ich bin mehr. Du bist mehr. Du bist ein Kind Gottes. Eine ganz neue Identität. Und Paulus bringt es hier nochmal so auf den Punkt, weil das war damals in der wachsenden Gemeinde schon auch ein Thema. Weder Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschneiden, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Das bedeutet ja auch was für mich. Jude und Grieche, also wie wird man denn eigentlich Jude? Also Jude kann man nicht kaufen. Ich kann mir das Judensein oder Jude sein, kann ich mir nicht kaufen. Ich kann zwar israelischer Staatsbürger werden, aber das heißt noch lange nicht. Und das wissen die, die vor allem in Israel leben, die wissen ganz genau, wer Jude ist und wer nicht Jude ist. Das wird man nicht so einfach, sondern wie wird man es? Durch Geburt. Durch Geburt, das ist ganz einfach. Auch so einfach ist es nicht. Man muss dann schon die richtige Mama haben, damit es dann funktioniert. Aber es ist dann so diese klare Unterscheidung. Und das hat schon auch die Christen der ersten Gemeinde schon auch beschäftigt. Grieche oder Jude? Ja, du bist Grieche und ich bin Jude. Ich bin was Besseres und du bist was anderes. Oder vielleicht auch was in einer niedrigeren Rangstellung. Aber es hat was mit meiner biologischen Abstammung zu tun. Beschnitten oder unbeschnitten? Also Beschneidung ist heute nach wie vor ein Riesenthema, auch in vielen Völkern in dieser Welt. Und nicht nur Mädchenbeschneidung, wogegen wir wirklich auch uns stellen müssen, dass ja wirklich schweres Leid ist, da auch über Frauen gebracht wird. Aber beschnitten oder unbeschnitten sein, das spricht ja eigentlich über die Religion. Ne? So, also ich bin beschnitten, ich bin ein Jude, ich habe den wahren Glauben und du bist ein Unbeschnittener. Also man kann sich zwar auch dann nochmal beschneiden lassen, dann gehört man irgendwie dazu, aber du bist dann immer so ein Beschnittener zweiter Klasse. Ne? Das gibt es dann immer noch so. Aber man machte diese klare Unterscheidung. Hey, und wir wissen, dass da auch Leute gab in der ersten Gemeindebewegung, die dann wirklich Unruhe reingebracht haben. Die gesagt, ihr müsst euch jetzt alle beschneiden lassen. Da ist mir klar, dass die Männer aufgestanden sind und was sie dagegen hatten. Aber es spricht für Religion. Wo kommst du her? Wer bist du? Welche Religion lebst du? Ich habe die wahre Religion, wenn wir überhaupt über Religion reden können. Und dann gibt es diese Sküten, die Barbaren. Haha. Also diese Sküten, die waren tatsächlich Barbaren. Das waren so richtig, es war schon ein richtiges Schimpfwort. Warum? Sie galten damals als das primitivste Volk ihrer Zeit. Sie hatten keine Kultur, die hatten keinen Anstand, sie hatten keine gehobenen Sitten. Sie waren einfach so ein richtiges barbarisches Volk. Sie waren so im Norden des Schwarzen Meeres angesiedelt, es waren so Piraten. Die hatten einfach Spaß am Rauben und am Morden. Und was ist der krasse Gegensatz dazu? Das ist, wenn man Bildung hat, wenn man Sitten hat, na, wenn man weiß, wie man sich geziemt am Tisch und wie man das macht und jenes macht, was sich irgendwie gehört oder nicht gehört. Aber was ist das alles? Es ist diese Trennung, die man plötzlich anfängt. Man sagt, hey, du bist so ein Sküte. Ja? So. Und da kommt dieses Abwertende plötzlich wieder mit rein. Dieses Trennende. Und dann noch dieses versklavt oder frei. Wenn ich das mal so in unsere Zeit übertragen würde, sprechen ja immer ganz viel davon, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass ausgerechnet in der Gemeinde Arm und Reich eigentlich nicht mal so ganz diese Bedeutung spielt oder spielen sollte. Denn wir sind alle eins. Und genau darauf zielt ja einfach auch Paulus ab. Wir haben eine neue Identität als Kind Gottes. Alle sind gleich. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Barbar oder gehoben oder gesittet. Da ist weder beschnitten noch unbeschnitten. Da ist weder arm noch reich, da ist weder gebildet noch frei noch versklavt oder Tagelöhner oder Unternehmer. Das spielt alles eigentlich keine Rolle. Genau darum geht es eigentlich. Und ich denke, ihr könnt mir da gut folgen, wenn ich wieder auf die Ausgangsbibelstelle nochmal zurückkomme. Ja, diese Völker, Stämme, Geografie, diese Zugehörigkeit. Und das hat dann auch ganz konkrete Auswirkungen auf unser Handeln, wie Paulus es auch beschreibt. Aber ich kürze das nochmal ab, denn ich möchte über Paulus in das letzte Buch in der Bibel auch hineingehen, um euch eins nochmal vor Augen zu stellen. Um damit auch was zu zeigen, nämlich den Herzschlag Gottes. Diesen Herzschlag Gottes, den er für dich im Heute genauso hat. Sein Herz schlägt genauso wie damals in der Zeit, wo er einen Abraham gerufen hat. Es ist dieser gleiche Herzschlag. Und dieser gleiche Herzschlag, der drückt sich in der Zukunft dann nochmal ganz anders aus. In Offenbarung Kapitel 7, da lesen wir, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können. Und dann kommt's, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Land stehen. Sie werden mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Was ist der Segen für die Völker, den Gott versprochen hat einem Abraham? Es ist Christus. Christus ist dieser Segen. Wir feiern und erinnern uns, dass Jesus als der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und damit kommt der Segen Gottes eigentlich erst so richtig zu uns und zur Entfaltung. Und es ist gleichzeitig die Einladung für uns in unserem Heute, für eine ganz neue Zukunft. Eine riesige Menschenmenge, sie steht vor dem Lamm Gottes, von dem Rettung kommt. Ich springe mit euch noch eins weiter. Offenbarung 21. Hört ziemlich zum Schluss. Und wer die Bibel gut kennt, könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das empfehle ich euch auch nochmal, dieses Kapitel zu lesen. Da wird dieses neue Jerusalem beschrieben. Ist ja auch in aller Breite schon besungen und ja, transportiert wurde, sage ich jetzt mal so. Und ich dachte immer, ha, mit dem neuen Jerusalem, da wird alles abgeschlossen. Da ist alles perfekt, jetzt ist alles gut. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt ist Ende. Ja, jetzt sind wir bei Gott im neuen Jerusalem. So, Ende. Also der Geschichte, so ein bisschen gefühlt. Aber wenn man diese ganze Beschreibung von diesem neuen Jerusalem sich alles angeschaut hat, dann kommt man plötzlich an so eine Stelle. Das steht nämlich danach. Und in diesem neuen Jerusalem wird ja auch davon beschrieben, dass Gott unter seinem Volk gibt. Die Tore werden nicht mehr geschlossen, da gibt es keine Gefahr mehr, da werden alle Tränen auch abgewischt. Es ist kein Leid mehr geben, es ist alles perfekt, es ist alles gut, Straßen aus Gold, alles genial. Und dann kommt dieser Satz, denke ich, hey, was, das passt doch da gar nicht rein. Aber wie sagen wir, das i-Tüpfelchen, ne? wenn der i-Punkt noch fehlt, wenn das i-Tüpfelchen noch fehlt. Und genau das, was eigentlich so für mich, genau das, was eigentlich hier beschrieben wird. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Und ich stelle mir das so vor. Da kommen aus dem Norden und aus dem Süden, aus dem Osten und aus dem Westen, alle Völker kommen zusammen. Und sie bringen ihre Ehre vor Gott. Das heißt, sie ziehen ein in die Stadt, um den zu huldigen, um ihr Volk zu repräsentieren. Aber den zu huldigen, der der Segen für die Völker geworden ist, nämlich Christus, das Lamm Gottes. Für mich ist es gewaltig, was Gott hier tut. Und es ist der Herzschlag Gottes. Das hat Jesus bewegt, auf diese Welt zu kommen. Und es ist der Ruf, der noch heute da ist. Das ist der Ruf und dieser Herzschlag, der auch für dich ganz persönlich ist. Du bist Teil davon. Und Gottes Herz schlägt hier klar für dich. Ich möchte nochmal so den Bogen spannen auf unsere Missionsarbeit. Es gibt über 6.900 Sprachen, die auf dieser Erde gesprochen werden. Und nur 662, also knapp 10%, haben die gesamte Bibel. Wir sind privilegierte Leute. Nur 10% von allen gesprochenen Sprachen. Hey, wir haben das Gesamte. 2.500 Teile der Bibel. Also für 2.500 Sprachen gibt es Teile aus der Bibel. Noch immer brauchen 2.200 Sprachen eine Übersetzungsarbeit. 1.300 wurden gestartet. Und auch wir als Volksmission unterstützen das, auch zum Beispiel auf den Philippinen. Auf den Philippinen gibt es immer noch 25 verschiedene gesprochene Sprachen, die sich von den anderen gesprochenen Sprachen auf diesem Inselstaat unterscheiden. Und normalerweise, so sagt Moni, der ein Experte ist für Bibelübersetzung, sagt, normalerweise braucht es, um eine Bibel zu verschriftlichen und zu übersetzen, wo es vorher noch kein Schriftbild gegeben hat, braucht es mindestens 25 Jahre. So lange lebe ich ja gar nicht mehr, hat er sich gesagt. Wenn wir 25 Sprachen noch haben oder mehr wie 25 Jahre und ich brauche für eine Sprache 25 Jahre. Ey, hallo, da bräuchte ich ja was weiß ich, da müsste ich ja biblische Altersgrenzen durchbrechen. Ha? Und dann hat er gesagt, wir müssen neue Wege finden, wir müssen andere Wege finden. Und heute geht er einfach ran, schult Übersetzungsteams, ein Team nach dem anderen und will so viele Sprachen wie möglich noch auf den Weg bringen und sein Wissen implementieren, um dann, damit dort auch die Bibel und die Botschaft der Bibel, dass die Botschaft des Evangeliums in der Muttersprache zumindest gehört werden kann. Und wir sind Teil davon. Ich finde es großartig, dass wir das unterstützen dürfen. Man sagt etwa, dass etwa 200 Millionen Menschen ohne Bibelübersetzung sind. Die können nicht die Bibel lesen. Ja, wir trichtern immer wieder so, ja, du solltest täglich deine Bibel lesen. Ja, die können es noch nicht mal, weil sie es gar nicht haben. Was ist unser Teil davon? Wir haben eine Weltbevölkerung, das Zahl muss ich glaube ich jetzt aktuell noch mal revidieren, die ist noch mal aktualisiert, aber 7,5 Milliarden, sagt etwa, sag ich mal im Durchschnitt, 25% haben noch nicht mal das Evangelium gehört. Aber es werden kommen, aus dem Norden und aus dem Süden, aus dem Osten und aus dem Westen, sie werden am Tisch im Reich Gottes sitzen und sie werden vor dem Thron Gottes stehen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen, aus allen Teilen dieser Welt. Sie werden vor dem Thron Gottes stehen und sie werden rufen, unsere Rettung kommt von wem? Sie kommt von Gott, von Jesus, von dem Lamm Gottes. Und sie werden einziehen, dieses neue Jerusalem, und sie werden ihre Herrlichkeit bringen und sie werden es vor dem Herrn präsentieren, sagen, wir haben deinen Ruf gehört, wir sind hier, wir sind da, wir sind mit dabei. Wir gehen. Das ist der Herzschlag Gottes. Danach sehnt sich Gott. Und ich möchte euch einladen, euch mutigen, es für euch ganz persönlich zu nehmen, in unserem Heute, unserem Jetzt. Aber erkennt auch gleichzeitig das souveräne Handeln Gottes über die Zeit der Menschheit. Der Apostel Paulus stand einmal in Athen und er fängt an zu erzählen, auch zu diskutieren, er will die Leute, die sich auch aus dem religiösen Sinne dort versammelt haben. Und er sagt, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten. Ich denke, auch diese biblische Wahrheit und Perspektive sollten wir im Blick behalten. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern. Und mit diesem Vers, auch der ermutigende Vers, möchte ich dir das auch nochmal zusprechen. Gott ist dir nicht fern. Dieser souveräne Gott, der ganz andere Pläne hat, wie wir sie vielleicht manchmal auch so verstehen und sehen. Er sagt, er ist keinem von uns fern. Er ist dir nicht fern. In deinem Hier, in deinem Jetzt ist er nicht fern, sondern ist mittendrin. Der suchende Gott lässt sich von dir finden. Der suchende Gott lässt sich von uns finden. Amen. Ich lade euch ein, auch nochmal innezuhalten. Ich möchte gerne nochmal ein Gebet mit euch sprechen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der Klavier spielen könnte?